Was bringt den guten Arzt um sein Brot? Und dann kommt dann A, die Heilung, B, der Tod. Drum hält der Arzt die Menschen, dass er lebe, alle immer in der Schwebe.
Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute startet der erste Teil einer ganzen Serie mit Dr. Michaela Dahne. Heute im ersten Gespräch reden wir über die Medizingeschichte. Wir gehen dabei zurück nach Ägypten, wir sind in Rom, wir sind in Spanien und beziehen natürlich auch alles auf die Gegenwart. Zwischenzeitlich reden wir über die Homöopathie, über Paracelsius und dann auch schließlich eben ja die aktuelle Situation noch mal kurz anzureißen, in der wir uns gerade medizinisch befinden. Allerdings geben wir auch Ausblick auf eine doch eventuell positive Zukunft, vorausgesetzt, man ist offen für wahrhafte Medizin. Seid sehr gespannt auf das kommende Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Michaela, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Ja, hallo Alexander. Freut mich, dich zu
Geht mir
sehen.
genauso und wir nehmen hier heute den ersten Teil unserer Serie auf. Und im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Medizingeschichte. Und was kann es aktuell nicht für ein spannenderes Thema geben, als von der Vergangenheit dann auch Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen? Und meine Frage an dich, wo fangen wir denn am besten an?
Ja, also meine Lieblingszeit Medizin geschichtsmäßig ist eigentlich immer Ägypten, aber dem voran gehen noch die Chaldäer. Und die sind darum so wichtig, weil die die ersten waren, die sich mit dem Verhältnis zwischen den Himmelskörpern und dem, was auf der Erde passiert, beschäftigt haben. Und das haben die Ägypter dann noch verfeinert. Und man kann immer so schön sehen, wie oben so unten, also wie diese Beziehungen sind. Und man kann die verschiedenen Prägungen sehr schön sehen, die die verschiedenen Kulturen haben und was für die dann wichtig war. Eine der tollsten oder für mich spannendsten Geschichten ist mir anzuschauen, wie die Sonnenkulturen funktioniert haben. Und Ägypten ist eine Sonnenkultur. Das sehen wir an ganz vielen Dingen, denn Sonne bedeutet Gold und Sonne bedeutet die Zahl 8 und die finden wir dann immer in diesen wunderbaren Pyramiden wieder. Das heißt, Pyramidenkulturen sind Sonnenkulturen, sowohl hier in Ägypten als auch dann später in der Neuen Welt. Und das Thema Gold und die vergoldeten Statuen und der Goldschmuck, den die Pharaonen getragen haben. Und Gold ist auch das Elixier des langen Lebens und etwas, was wir eben immer brauchen, was uns über alle Jahrhunderte hinweg begleitet. Und was auch sehr wichtig ist, das Sonnenorgan ist das Herz. Das Herz haben die Ägypter, wenn einer gestorben ist, nicht drin gelassen. Das haben sie rausgeholt und in so Kanopen reingepackt und extra einbalsamiert, damit das nicht kaputt geht. Und ein weiteres Sonnenorgan ist das Auge. Und das ist natürlich wunderschön, weil das Auge, das Horusauge, das berühmte, auch gleichzeitig uns zeigt, wie hoch und wie weit entwickelt schon die Naturwissenschaften bei den Ägyptern waren. Denn das Horusauge ist gleichzeitig ein Zeichen oder also verschlüsselt eine mathematische Formel sozusagen. Und das sind die ersten, die auch Brüche darstellen konnten in diesem Horusauge. Jeder einzelne Bogen steht für einen bestimmten, für einen weiteren Bruch. Und wenn man sich das anschaut, dann waren im alten Ägypten zwei Sachen sehr wichtig. Das eine war die Astronomie, es war aber nicht mehr das Allerwichtigste, sondern eben auch vor allem die Medizin. Und das ist eigentlich ja, wenn man sich anschaut von den Höhlen von Altamira bis heute, ist eigentlich die wichtigste aller Wissenschaften die Medizin. Aber es gibt da Unterschiede. Die Medizin lag bei den Ägyptern in den Händen von Priestern. Das waren Priester, die eine Art magische Geheimwissenschaft hatten, weil sie nämlich die Verhältnisse zwischen Himmel und Erde sehr gut kannten, weil sie sich auskannten mit den Kräutern, sie kannten sich aus mit Aromatherapie, sie hatten also eine ganz profunde Kenntnis, waren aber der Meinung, das braucht nicht jeder zu wissen. Und sie haben das geheim gehalten. Und was die Sache, warum magische Wissenschaft? Weil die alten Priester, und zwar alle, alten Priester aus allen alten Kulturen immer der Meinung waren, dass natürlich Medizin eine Sache ist, die sich auf Körper und Geist bezieht. Das ist der Unterschied zu heute. Heute glauben wir, wir könnten nur am Körper rumlaborieren. Das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir das glauben. Und das ist natürlich so irrsinnig, gerade wie es nur sein kann. Das hat es nie gegeben und das bringt auch nichts. Ja. Also, wenn wir versuchen, den Menschen mit einem Auto zu verwechseln, dann können wir nur scheitern. Und das ist das große Drama unserer Zeit, was die Medizin jetzt angeht.
Ist das große Drama unserer Zeit nicht vielleicht auch sogar ein bisschen gewollt aus anderen finanziellen Absichten oder Intentionen? Aber da kommen wir vielleicht dann in der Mitte des Teils drauf. Ich will noch nicht zu sehr in die,
ja, da kommen wir dann später
ich will nicht drauf. Zu sehr schon zu schnell wieder in die Gegenwart hüpfen, obwohl das ja, natürlich genau. Uns alle berührt. Und das heißt also, gerade in diesen zwei Bereichen, nehme ich an, die du schon genannt hast, Herz, Auge, das waren vielleicht dann auch so die Steckenpferde der alten Ägypter.
Ja, ganz bestimmt.
Wie sieht es denn da mit den Aufzeichnungen aus? Hat man da gute Überlieferungen? Weil du hast schon angedeutet, die hatten das Interesse, das geheim zu halten. Woher haben wir unsere Aufzeichnungen?
Ja, das ist das Tolle. Da spielen verschiedene, wie man sagen würde, Signaturen eine ganz bedeutende Rolle. Die Herrscher, die waren natürlich die Sonnenmenschen. Der Pharao war mit Sicherheit immer ein Sonnenmann oder eine Sonnenfrau. Aber die Priester, die waren die mit den magischen Eigenschaften, das waren die Saturne. Aber da gehört noch etwas Drittes zu, nämlich die Schreiber. Und die Schreiber und natürlich auch die Heiler, die große Heileigenschaften haben, die haben damals die Papyri benommen und beschrieben. Und sie hatten eine großartige Schrift, die Schriftzeichen der Ägypter sind im Prinzip ja Buchstaben, auch wenn es aussieht wie Bildchen, aber die Bildchen sind, jedes einzelne ist ein Buchstabe. Die Sprache, die dabei rauskommt, ist ein Vorläufer des heutigen Arabischen. Und darum also auch durch den Stein von Rosetta können wir die Sachen lesen. Klingen tut's, wie gesagt, wie ein altes Arabisch. Und wir können diese ganzen Schriften sehen. Und die haben nicht nur alles aufgezeichnet, was sie gemacht haben, dann haben sie es auch noch illustriert. Und wenn man einmal in Ägypten war, und ich war mehrfach dort, noch zu den Zeiten, als man noch in die Gräber rein konnte, dadurch, dass ich auch Arabisch gelernt habe, konnte ich auch dazu mal so einen Jungen dazu bringen mit dem Spiegel. Die haben mit Spiegeln hin und her immer im Zickzack die Gänge erleuchtet. Und dann bis unten rein in die Kammern haben die das angeleuchtet. Und da hatte ich dann immer einen dabei, auch der mir erklärt hat, was man da sieht. Und das ist einfach unglaublich. Diese Aromakegel, die auf dem Kopf hatten, die dann zerschmolzen sind. Dadurch sind die sind natürlich, wenn man in den Aromen Pflanzen hat, die keimtötend sind, dann ist man von einer Wolke von Keimtötenden umgeben. Das ist ein bisschen wirkungsvoller als diese ekelhafte Steriliumlösung auf den Händen, weil nämlich natürlich und darum auch nicht ätzend für die Haut. Dann war das mit Bienenwachs und dergleichen versetzt. Das heißt, da waren dann auch noch Pollen drin und das Gelée Royale, was auch das Immunsystem stützt. Dann hatten die die Augenschminke, weil eben Augen für sie so wichtig war. Die Augenschminke war Antimon. Ich habe das noch von den Ägyptern gelernt, wie man sich ein Holzstäbchen mit Antimonpulver quer durchs Auge zieht. Und dann entstehen diese wunderschönen Zeichnungen, diese tollen Augensachen. Die sind Keimtöten nicht nur, sondern die schrecken auch die Fliegen und alles, was einem sich sonst auf die Augen setzt. Dann hatten sie Lidschatten mit Kupfer. Und auch das schreckt die ganzen Bakterien und die ganzen tötet die. Das heißt, diese Augenschminke sah nicht nur toll aus, sondern das war auch noch absolute Vorsorge gegen Infektionskrankheiten, die wir heute in Afrika ja ganz furchtbar viel haben. Das heißt, bei einem solchen Extremklima, wie das Ägypten hat, waren die Ägypter perfekt dagegen geschützt, gegen all die Sachen, die du manchmal siehst, wenn du so Flüchtlingslager siehst und denen laufen die ganzen Fliegen auf den Augen rum und überall siehst du, Alter, den Ägyptern ist das nicht passiert.
Da frage ich mich immer dann dieses, wo hatten sie das Wissen her? Ich meine, klar, vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber auf der anderen Seite, warum hat sich das nicht so erhalten? Ne? Das ist, was ist da passiert?
Das Schlimmste war der Brand von Kairo. Das ist auch eine fürchterliche Parallele zu unserem heutigen Leben. Also die Bibliothek in Alexandria, das war meiner Meinung nach das Allerschlimmste, was passieren konnte. Und das ist leider regelmäßig passiert. Das heißt, Wissen verläuft nicht linear so aufwärts. Wir lernen immer mehr, sondern wir haben Höhepunkte in der Kultur Und dann passiert etwas und es stürzt alles ab. Und wir hatten so einen Absturz durch den Brand der Bibliothek von Alexandria, Absturz natürlich auch durch die Römer, die als rein militärisch gebildetes Volk alles erobert und alles platt gemacht haben und gar nicht sehr interessiert waren erstmal. Das kam viel später, dass dann Leute wie Tacitus Wissen gesammelt haben. Aber erstmal haben sie alles platt gemacht und die Priesterkaste hat irgendwann ihr Wissen nicht mehr weitergeben können. Zumal, wenn du die alte ägyptische Sprache ersetzt durch Latein, dann war da erstmal ein sprachlicher Bruch. Dann ist wieder ein Kulturbruch, der verhindert, dass solche Sachen sich erhalten. Später kamen dann fanatische Christen, die haben die Figuren ausradiert und ausgemeißelt aus den Felsen, weil die Ägypter sehr freizügige Kleidung trugen und diese halbdurchsichtigen Gewänder, diese sexy Gewänder, die hatten, diese Trägerkleidchen, wo noch der Busen frei war, das konnten die Christen nicht ertragen, diesen Anblick. Also haben die ausgemeißelt aus den Säulen und viel, viel kaputt gemacht. Da ist wieder ein Riesenberg verloren gegangen. Später hatten wir das Drama wieder, wenn man jetzt einen Jahrhundertsprung macht mit dem Brand der Bibliothek von Al-Hakam in Cordoba. Cordoba war eine unglaublich weit entwickelte Universität. Im 12. Jahrhundert waren die, da haben wir uns hier in Deutschland noch mit die Keulen über den Kopf gezogen. Da waren die eben, weiß Gott, in einem ganz anderen Niveau. Und auch da brannte die Bibliothek. Und danach war wieder, dann haben die Christen gewonnen, dann haben sie die Araber ausgewiesen und dann sind in Kämpfen wieder unendlich viel verloren gegangen. Zack, wieder ein Absturz. Das Problem auch, der Untergang des Römischen Reiches. Zur Zeit der Römer war es normal, dass alle Leute Schulpflicht hatten. Als Rom zusammenbrach, die Barbaren von Norden nach Süden kamen, da war Ende. Zack, wieder alles kaputt. Also es ist eine Frage, das medizinische Wissen, genau wie das ganze Wissen, geht so hoch und runter. Und jetzt haben wir ein Riesendrama. Jetzt werden die Bücher brennen zwar nicht, aber die Leute verbrennen ihre Bibliotheken freiwillig. Die schmeißen ihre Bücher in Containern ab. Ganze Schulbibliotheken, ganze freie Bibliotheken werden abtransportiert und vernichtet, weil es steht ja alles bei Wikipedia. Ja, dann mach mal den Strom weg. Was haben wir als nächstes? Und dann sind die Leute im Neolithikum. Wer weiß dann noch was? Das heißt, auch dieses mündliche von Eltern, auf Großeltern dergleichen, dieses Wissen über Heilkräuter, das können die auf den Dörfern vielleicht noch. Aber was machen die in den Städten? Die werden die reinen Analphabeten. Ich meine, das sieht man ja schon an den WhatsApps. Das ist ja schon halbes Analphabetentum. Da stimmt ja kein Satz mehr. Da ist ja kein einziges. Wenn die nicht die Autokorrektur hätten, dann wären die heute fast nicht mehr lesbar. Und wenn du dir vorstellst, diese Dinger da hinter mir, das sind Bücher, das kannst du gar nicht in Wikipedia finden. Weil in Wikipedia wird zensiert. Und da kommt nur, was irgendwie bestimmte Leute interessiert, dass das da kommt. Und ich habe den Eindruck, wenn wir uns freiwillig in diese Art Bibliotheksbrand begeben und aufhören zu lesen und uns nur noch im Internet informieren, dann können wir ganz, ganz schnell abstürzen in die Zeit vor, wie gesagt, in die Steinzeit.
Ja. Ja, und der Punkt ist ja auch, selbst wenn sozusagen in diversen Projekten Bücher digitalisiert werden, stellt sich ja dann immer noch die Frage, wer hat die Macht über die digitalisierten Bücher und wer gibt einem Zugang und wer nicht. Und dein Punkt ist absolut richtig, ja. Das ist kein abgeschlossenes Thema, ist nicht geklärt.
Und dann haben wir mal Stromausfall oder dann haben wir mal, können uns die Stromrechnung nicht mehr leisten, das ist jetzt im Moment bald der Fall, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass die Leute weder Musik noch Bücher haben. Das ist sehr, sehr, sehr traurig und ich denke mir, da sollte man drüber nachdenken und bevor ich mir mein Regal abbaue nach dem Motto, ach, ich habe doch alles im Kindle, da sollte man drüber nachdenken, ob nicht die wichtigen Bücher, jetzt mal nicht der Roman oder der Krimi, den kann man vielleicht wirklich auf dem Kindle lesen, aber Bücher, in denen wirklich Wissen ist, wichtiges Wissen ist, wie zum Beispiel die Hausapotheke, die Heilkräuter, die Heilmineralien, also das würde ich mir sehr überlegen, ob ich das oder mein homöopathische Hausapotheke, das würde ich mir sehr überlegen, ob ich das auf dem Kindle haben will. Das sollte man besser physisch zum Nachschlagen haben. Dann kann es einem nämlich auch noch egal sein, wenn der Strom mal nicht da ist.
Ja, also von daher nochmal ein Appell an alle Leute, kümmert euch um die Hardware, dass da
noch. Ja, genau, ja. Schmeißt die Bücher nicht weg, nein.
So wie ich das mitbekommen habe, hat sich ja auch durch das Weiterreichen des Wissens, gerade auch aus den vorigen Generationen, also Ägypten und dann die Römer und dann auch wieder Spanien, hast du ja schon gerade erwähnt, hat ja auch Spanien so einige Spezialitäten, auch gerade wenn es ums Auge geht, Fähigkeiten und Kunstfähigkeiten in der Chirurgie. Was gibt es denn da hervorzuheben?
Naja, auch Spanien ist eine Sonnenkultur. Genauso wie Ägypten und die ganzen nordafrikanischen maurischen Länder. Und deswegen, und natürlich ist auch das Klima ähnlich, und deswegen war das Auge immer ein sehr wichtiges Organ. Das ist klar, die Sonnenkulturen, wenn die nicht sehen können, ihre anderen Sinne sind unterentwickelt. Das heißt, sie sind nicht so stark entwickelt wie im Norden, wo man auch gut hören kann und wo die Musik eine große Rolle spielt. Die versuchen natürlich, das Auge zu erhalten, so wie es geht. Und die Augenchirurgie und hatten ja schon die Ägypter, die haben es den Arabern beigebracht, die Araber haben es nach Spanien gebracht. So war die Reihenfolge. Und selbstverständlich gab es hervorragende OPs an der Universität Cordoba. Da habe ich viele Bücher, in denen ich das sehe. Und dort kann man also auch nachlesen, wie die mit Anästhesie umgegangen sind. Denn ohne Anästhesie keine OP. Und beziehungsweise nur sehr begrenzt OP. Wir wissen das von den Sezessionskriegen. Da haben die Amerikaner den Leuten, denen sie ein Bein amputieren mussten, denen haben sie dann Whisky gegeben, bis die so einigermaßen bedüdelt waren. Aber das ist ja keine Anästhesie. Mhm. Eine richtige Anästhesie, die gab es an der Universität Cordoba. Da hat der Chirurg gewartet, bis der Anästhesist mit einem Tuch, wo man flüssiges Bilsenkraut draufgeträufelt hat. Das hat man den Leuten in die Nase geschoben. Der Anästhesist hat den Puls gefühlt und hat dann gesehen, okay, der ist jetzt ist er eingeschlafen. Und wenn der Puls sich verändert hat, dann wusste er, jetzt muss ich nochmal nachträufeln, wenn die OP noch nicht fertig war. Oder ich ziehe langsam das Tuch aus der Nase und er kann erwachen. Also das ist eine richtige, echte, sanfte, vernünftige Art der Anästhesie, die hervorragend funktioniert.
Von welchem Jahr deswegen, sprechen wir da genau, um das nochmal festzuhalten?
Ja, so von 1120.
1120.
Genau, das ging so lange gut, bis vom Norden die Christen gekommen sind und Al-Andalus erobert haben. Das ist das Problem. Da war dann ziemlich lange Ende. Die einzigen, die lesen und schreiben konnten, waren die Männer der Kirche. Und die haben die Bücher genommen und in die Klöster, in den Klöstern verwahrt. Und das Hauptproblem war da wieder das Sprachproblem. Die guten medizinischen Bücher von Al-Razes, Al-Maimonides, Ibn Sina und denen, die waren auf Arabisch. Und die sind in der Übersetzerschule von Toledo ins Latein übersetzt worden und dann gelangten sie in die Klöster. Aber natürlich nicht mehr für den Mann auf der Straße, der hatte davon nichts mehr. Und selbst die Adeligen, die im Prinzip ja die Gesetzgebung in ihren verschiedenen Condados und Ducados hatten, konnten nicht lesen und schreiben oder sehr viele nicht. Das kam dann erst allmählich wieder. Und Medizinkenntnis war dann ein Riesenproblem. Wenn die Inquisition dagegen war, dann wurden maurische Ärzte und jüdische Ärzte ausgewiesen. Ja, und dann war es Ende mit der Medizin. Ich würde mal sagen, in Spanien hat die Medizin aufgehört, eine Rolle zu spielen ab 1610. Als die Ausweisung der letzten Morisken war, war Ende. Seitdem ist das Verständnis für Medizin in diesem Land eine Katastrophe. Und bis dahin war das eine Hochkultur. Jetzt sind die abhängig 100% von der Pharmaindustrie und so ist die Medizin dann auch. Also, das ist leider sehr, sehr bedauerlich. Und man kann immer sehen, wie die Prägung eines Landes Einfluss nimmt. Weil wenn man sich dann mal im Nachbarland anschaut, wie Frankreich. Frankreich ist ein Venusland. Sieht man schon sofort daran, dass das ein Land ist, in dem Schönheit eine Rolle spielt, in dem Parfüme entwickelt wurden, in denen die Mode entwickelt wurde und in denen ein Staatsschiff nur dann etwas ist, wenn er eine spannende Geliebte hat. Also das ist ein Venusland. Mhm. Und logischerweise, wenn man dort sich die Naturmedizin, die Entwicklung der Naturmedizin anschaut, dann finden die sanfte Medizin ohne OP und ohne brutale Eingriffe und ohne Gift viel attraktiver. Das heißt, die Homöopathie, obwohl es ja ein Deutscher war, der Hahnemann, der es erfunden hat, die wurde in Frankreich so richtig etwas, weil die Franzosen mit dieser Art Medizin viel besser zurechtkamen als die Deutschen.
Das heißt, Hahnemann ist dann quasi, hat sein Wissen exportiert nach Frankreich und hat dann also er ist wahrscheinlich im falschen Land geboren, nehme ich da mal an.
Ja, genau. Also Deutschland war ein hartes Pflaster für ihn, weil der gegen die galenische Medizin ja gar nicht ankam und der ist dann eben nach Frankreich und in Frankreich ist das auf total fruchtbaren Boden gefallen und über bis in unsere heutige Zeit. Jetzt ist auch in Frankreich natürlich, dass die Pharmaindustrie Druck ausübt, möglichst die Homöopathie abzuschaffen. Aber ich erinnere mich, solange wir durch Frankreich fahren, und das tun wir jedes Jahr, Gibt es an jeder Ecke eine Apotheke, die zur Hälfte homöopathische Regale hat. Die gesamte Tiermedizin funktioniert mit Homöopathie, was schon ein Gegenargument gegen diese ganz Placebo-Dogma ist.
Genau. Tiere können ja nicht so beeinflusst werden, ne?
Die können nicht so beeinflusst werden. Mütter haben für ihre Babys immer Homöopathie, weil sie die nicht von Anfang an mit Gift vollstopfen wollen, wie sie das hier in Spanien machen. Also mit irgendwelchen Cortison und Antibiotika und dergleichen. Du kommst ja mit Homöopathie sehr weit, auch in der Notfallmedizin. Und in Frankreich hatte das einen ganz hohen Stellenwert. Und nicht nur die Homöopathie, die haben auch ganz viele andere Sachen gefunden, wie zum Beispiel René Quinton, der die Meersalzampullen entdeckt hat, um damit dehydrierte Menschen zu hydrieren, auf eine ganz einfache Art und Weise. Dann die großartigen Forschung für Nahrungsergänzung, die ersten kommen aus Frankreich. Damals die Firma Notergia zum Beispiel, die Claude Lagarde gegründet hat, der hat in den 80ern gesagt, wir werden erleben, dass die Menschen in einem Überfluss verhungern. Ja. Also ist er hingegangen und hat die Nahrungsergänzung gefunden. Also das ist typisch Frankreich, mehr in diese Richtung zu gehen.
Das hört sich sehr, sehr angenehm an. Das ist eine sehr, sehr angenehme Art und Weise.
Ja, aber wir sind aber jetzt denn leider eben, ich muss jetzt sagen, ich habe mich so gefreut, wie Europa gegründet wurde. Und inzwischen kann ich nur sagen, das war der größte Fehler, den wir machen konnten. Denn was wir nicht geahnt haben alle, ist, dass wir alle nur noch zu einem Absatzmarkt geworden sind, in dem Multinationale sich austoben, während der normale Bürger gar nichts davon hat, nur Nachteile. Und das ist jetzt eben auch einer der Nachteile, dass da, wo die industrielle Medizin so Macht hat, sich durchzusetzen über Brüssel, natürlich auch auf Frankreich Druck ausgeübt worden ist. Und es gibt viel weniger Homöopathie heute in Frankreich als früher. Hm. Also mit früher meine ich jetzt wie im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Ja, das europäische Konstrukt ist ja auch im Endeffekt nur eine Scheindemokratie. Na, wenn man die Kommission anschaut, ja. Das Parlament, und wer dann im Endeffekt dort die Vorgaben macht, das hast du ja schon erwähnt, das sind dann die großen Pharmaunternehmen, die ihren Einfluss ausüben über ihre Tausenden von Lobbyisten, die quasi Gesetzestexte schreiben.
Ja, klar. Ja. Da ist dann die Naturmedizin sehr ins Hintertreffen geraten. Und was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist die Geschichte, dass wir dieses kartesianische, dass wir dieses Descartes-Denken, der angefangen hat zu sagen, okay, wir müssen über alles nachdenken und es muss alles logisch sein. Und wir nehmen jetzt nur noch die rechte Gehirnhälfte. Und das ist also Logik und Verstand und ableitbar. Und überhaupt nicht bedenken, dass der größte Teil gar nicht unser Bewusstsein ist, sondern unser Unterbewusstsein. Und dass wir aus, wie Paracelsus sagen würde, aus drei Stufen bestehen. Das heißt, wir haben eine körperliche Ebene. Wir haben die Stoffwechselebene, in der sich etwas tut, in der wir leben, verbrennen, Energie verbrauchen und produzieren. Und die psychische Ebene. Wenn wir aber rein rationalistisch an die Medizin rangehen und die Pharmaindustrie fördert ja nur das, dann kommen wir in diese Falle, dass wir die Menschen wie Autos behandeln. Und wo das am schlimmsten, wirklich am meisten gegriffen hat, ist natürlich in den maßgeprägten Ländern, in denen, wo alles quadratisch praktisch gut ist. Und dieses quadratisch praktisch gut ist natürlich ausgerechnet Deutschland, was fantastisch war für die Ingenieurskunst und logischerweise für die ganze Mechanik, die entwickelt wurde, die Maschinen, die entwickelt wurden. Sowas konnten nur dreidimensional denkende, maßgeprägte Deutsche erfinden. Das schon völlig klar, ist auch super. Aber von dort auf den Menschen als Maschine zu schließen, war das Schlimmste, was man machen konnte. Wir haben sogar dieses Denken ist so drin, dass wir sogar in den Versicherungen dieses Bonus-Malus-System haben, wie bei der Autoversicherung. Nach dem Motto, ich habe einen Selbstbehalt, dann habe ich, wenn der Schaden länger ist, dann wird die Prämie immer höher. Im Prinzip haben wir das ja schon alles. Also im Prinzip dann nach dem Motto, alte Menschen haben mehr Schäden, die müssen also gleich mehr zahlen. Und alles diese Denke, die ist mechanistisch. Und mechanistische Denke bedeutet, dass ich nur am Körper rumoperiere, nach dem Motto, was ist kaputt? Und dann kriegen wir die Spezialisten. Der eine ist aufs Herz spezialisiert, der nächste auf die Verdauung, der andere auf die Nerven, der nächste auf das Skelett. Und keiner sieht mehr den ganzen Körper. Schon das ist schon schrecklich, wenn wir schon die einzelnen Organe trennen. Aber dass außer dem Körper dann noch eine spirituelle Dimension ist, das ist ja ganz weg.
Da gehen wir gleich noch genügend ein in die aktuelle Zeit. Wenn wir dann auch noch mal so ein bisschen schauen, auch in Deutschland gab es ja auch schon in frühen Zeiten zum Beispiel Schamanen oder Kräuterhexen, wenn man sie so nennen möchte, oder einfach erfahrene Männer und Frauen, die sich eben mit der Phytotherapie auskannten. Das war ja auch geschichtlich gesehen bis vor kurzem auch noch der Standard, der Goldstandard, dass man ein Kraut hatte oder einen Extrakt und den dann für verschiedene Dinge einsetzen konnte. Und,
ja, aber die Art, das zu benutzen, war sehr massisch und sagen wir mal sehr quadratisch, praktisch gut auch da. Die haben von den Römern, die Deutschen haben die Römer verehrt und sind von den Römern stark geprägt worden. Aber auch das ist eine Kriegerkultur, eine Marskultur. Und was machen die Römer? Die beschreiben auch schon, also wenn man Plinius liest, ich lese Plinius immer, bei jeder Heilpflanze schaue ich nach, was hat der denn dazu noch zu sagen gehabt? Der hat ja das Wissen überall gesammelt und dann in seiner De Historia Naturalis, in seinen 36 Bänden, kann man das wunderschön nachlesen. Da ist aber ein Problem bei. Die beschäftigen sich mit der Psyche der Menschen null. Mhm. Das haben die Ägypter nicht verstanden. Also da war schon ein alter Grund. Und da steht dann wirklich, das Kraut ist für das, das ist das, das ist das. Und dieses Denken, dann kommt der große Arzt Galenos. Man muss sich das mal vorstellen, kurz nach Christus, also jetzt seit 2000 Jahren, und die haben bis zu Paracelsus Zeiten 1500 Jahre dasselbe Zeug erzählt, nämlich die Säftelehre, wenn hier was kaputt ist, dann müssen wir da. Und dadurch hat sich diese antipathische, Paracelsus nannte das antipathische Medizin, nämlich etwas ist zu kalt, also jemand ist erkältet, dann muss er erhitzt werden. Etwas ist zu heiß, eine Entzündung, dann muss es unterdrückt werden. Und aus dieser Basis war schon Galenos, der hat eigentlich die Steilvorlage geliefert für die heutige Medizin, die ja eine genauso ist, eine antipathische Medizin. Nämlich wir müssen unterdrücken, wir müssen hemmen, wir müssen blocken. Was ist das? Cholesterin blocken und Entzündungshemmer. Das sind die lieben Protonenpumpenhemmer im Magen. Das sind die Lieblinge. Keiner kommt auf die Idee, etwas zu regulieren. Das wäre Paracelsus gewesen oder wären die Naturmediziner gewesen. Aber die haben immer ein Wahnsinns-Schattendasein gespielt in Deutschland. Und die Kräuterhexen, auch einen intuitiven Bezug zur Medizin hatten oder einen, der überliefert wurde über einen evidenzbasierten, weil das seit 1000 Jahren bekannt ist, dass Arnika gegen Traumata ist oder dass man Aconitum bei Fieber nimmt. Die hatten das Riesenproblem, dass die Inquisition mit denen aufgeräumt hat. Das war gefährlich. Also im Prinzip, das war weibliche Frauenmedizin, hatte in Deutschland auch nicht so richtig viel Chancen. Da hat die Inquisition zugeschlagen. Ja. Und insofern ist im Prinzip diese Art des mechanistischen Denkens sehr alt. Die ist schon wirklich durch Galenus als Steilvorlage, brauchten die das nur weiterzuentwickeln.
Wir werden ja auch einen Teil aufnehmen zum Thema Homöopathie und da nochmal en Detail hineingehen. Allerdings von Hahnemann so die Entdeckung der Homöopathie, der Verdünnung, der weiteren Verdünnung, das war ja schon eine unheimlich interessante Geschichte, wie er da drauf gestoßen ist. Ne? Das war ja, willst du das kurz erzählen? Ja,
es gibt da diese wunderschöne Geschichte, dass er natürlich wie damals die Ärzte Hausbesuche gemacht hat. Und zwar, wenn die etwas weiter weg waren, ist er nicht gegangen, sondern geritten. Und dann hat er festgestellt, dass wenn er auch Kräuterextrakte hatte, und der hat die angefangen zu potenzieren, damit die für mehr Leute reichen. Da hat er dann festgestellt, wenn er geritten ist, waren die effektiver. Und da hat er darüber nachgedacht, warum, was ist jetzt anders, als wenn ich zu Fuß hingehe? Und wenn die Leute in meine Praxis kommen, und dann hat er festgestellt, es ist dieses rhythmische Verschütteln. Und da ist im Prinzip das Verschütteln geboren worden, dass man damit jede Verdünnung wieder ein neues Mittel wird, dass man das gegen die Erdachse klopfen muss. Das ist dann von ihm so entwickelt worden. Und man denkt, heute wird das maschinell gemacht, aber er hat es per Hand gemacht. Ich mache das übrigens zu Hause auch noch per Hand und logischerweise kommt man da über die D30 kaum hinaus. Und das reicht auch im Prinzip, um mehr oder weniger alles zu behandeln. Weil du schaffst das nicht, 1 zu 10, du kannst nicht fuschen, du kannst nicht 1 zu, du machst 10er Schritte normalerweise, das heißt ein Teil auf 9 Teile Alkohol und dann wieder davon, dann schüttelst du das und dann wieder ein Teil und dann wieder 9 Teile Alkohol. Das heißt, es ist richtig manuelle Handarbeit und dann aber kommt noch hinzu die Intention. Das heißt, wenn du ein überzeugter Heiler bist, dann willst du mit diesen Medikamenten jemandem helfen und das ist dann auch so. Also diese Intention kommt noch mit rein in diese Lösung. Und wenn du die dann weitergibst, direkt persönlich von dir zum Patienten, dann funktioniert die natürlich wahnsinnig gut. Diese Möglichkeit ist heute auch nicht mehr gegeben. Heute glauben die Leute, was wir denken oder fühlen, hätte überhaupt keinen Einfluss. Und die Maschinen machen das schon. Und so, wie die Maschinen das schon machen, sind wir wieder beim Auto. Das ist wieder Auto in die Maschine, in die Werkstatt bringen und anschließend an so ein Diagnosegerät. Weil Da fehlt natürlich auch die Intention dann.
Und Michaela, wir sehen es ja mit eigenen Augen und wir erleben es ja auch, dass dieses maschinelle Bewusstsein für Medizin ja nicht funktioniert. Ne? Also es wird ja die letzten Jahre immer wieder schlimmer und schlechter. Ja. Eventuell leben die Leute vielleicht einen Tick länger, aber unter schlechteren Bedingungen. Ne? Was bringt es, wenn man 90 wird, aber 10 Jahre, die letzten 10 Jahre im Bett verbringt oder sich den Schuh nicht mehr zubinden kann. Ne? Ja, und vor allen Dingen auch auf den Hinblick mit chronischen Entzündungen oder chronischen Krankheiten. Ja? Akutmedizin brauchen wir nicht drüber reden, die ist schon recht gut.
Ja.
Also da wollen wir auf jeden Fall eine Lanze für die Medizin brechen, aber das ist ja zum Glück nur ein kleiner Teil. Das große Geld wird halt, muss man so sagen, mit den chronisch Kranken verdient. Ja. Und da wird halt überwiegend wahrscheinlich doch eher Symptombekämpfung betrieben.
Ja, das ist diese böse Geschichte von Eugen Roth. Ich meine, sieht mal, wie alt das ist, ne? Wenn er dann schreibt, was bringt den Arzt um sein Geld? Was bringt den guten Arzt um sein Brot? Und dann kommt dann A, die Heilung, B, der Tod. Drum hält der Arzt die Menschen, das erlebe, alle immer in der Schwebe. Und dieses in der Schwebe halten ist genau das, was die heutige Medizin macht. Das heißt, du nimmst ein Medikament, um den Blutdruck zu senken. Dann nimmst du noch ein Medikament gegen das Magenbrennen. Dann nimmst du noch ein Medikament, nimm was, und dann musst du hinterher noch ein Medikament nehmen, damit du das alles verträgst. Also den Magenschutz, den kriegst du dann auch noch. Und dann hast du im Laufe der Jahre immer noch eins und noch eins und noch eins. Und wenn die Leute dann, manchmal kommen dann so 70-Jährige in die Praxis und die haben dann das berühmte Kästchen mit den kleinen Abteilungen. Und da sind die ganzen Pillen eingeordnet. Also wenn ich diese Kästchen schon sehe, dann weiß ich, um Himmels Willen, hier läuft aber was so richtig schief. Und das ist natürlich, weil du die Leute
weißt
damit...
Weißt du, was mich das erinnert? Entschuldigung, dass ich dir jetzt reingrätschen muss, mache ich sonst nicht. Aber weißt du, was mich das erinnert? An Massentierhaltung.
Ja, klar. Die können ja nicht überleben, ohne dass sie Antibiotika kriegen oder ohne dass sie Entzündungshemmer kriegen, ohne dass sie Hormone kriegen, würden sie nicht wachsen. Das heißt, das ist im Prinzip die Art, wie man Tiere hält, und genauso schlimm hält man die Pflanzen in den Gewächshäusern. Die werden ja auch nichts, oder die auf den Feldern, die nicht mehr wachsen könnten, wenn sie nicht Insektenvernichtungsmittel und dergleichen alles da auch noch drauf haben.
Welchen Leuten haben wir denn diese aktuelle Lage oder Dominanz der Chemie- und Pharmaindustrie zu verdanken?
Naja, das kommt leider auch aus Deutschland. Da können wir uns leider rühmen, aus dem Land zu kommen, wo das erfunden wurde. Das war nämlich im Prinzip erstmal ein Produkt der Farbenherstellung. Und da siehst du, ich habe immer früher geglaubt, die Salicylsäure, also das erste Medikament, was dann unter dem Namen Aspirin so berühmt wurde, ich habe immer gedacht, das wäre mal gewesen, dass irgendeiner so schlau gewesen war und die alten Frauen gefragt hat, was macht ihr mit dem Weidenrindenextrakt, und die hätten das daraus isoliert. Nein, das ist aus dem Teerextrakt, weil die Formel ist sehr einfach und die kommt leider auch aus dieser Familie. Du kannst das ruhig mal zeigen, dieses Bild, wo man sieht, wie die Familie der Chemie Farben ist. Und daraus sind im Prinzip die Grundkörper der ersten Medikamente geworden. Und das ist, das war schon ein großer Schock zu sehen, dass die Salicylsäure da auch reingehört. Und das war der Startschuss für die moderne Medizin. Und die hat sich einfach rasend schnell verbreitet. Warum hat die sich so verbreitet? Das ist ganz einfach und eigentlich auch sehr logisch. Wenn du Schmerzen hast und du wirfst dir die Salicylsäure rein als Aspirin, als Tablette, dann hilft das bei ganz vielen Menschen. Einige kriegen davon Nasenbluten, andere kriegen davon alle möglichen Blutungen. Und wenn du 8 Stück auf einmal nimmst, bist du tot. Aber wenn du eine nimmst, dann ist sehr wahrscheinlich, dass der Kopfschmerz weg ist und ziemlich schnell. Um dasselbe natürlich zu erreichen, musst du Weidenrindenextrakt kochen oder Blätter auskochen, habe ich alles mal gemacht und habe da auch mal selber experimentiert, wie lange dauert es denn, bis im Vergleich dazu diese Weidenrinde wirkt als Tee oder als dicke Koktion. Und das dauert. Das geht nicht so schnell. Und außerdem musst du das zubereiten. Und wenn du das zubereitet hast, das ist ganz schön heftig. Die ganze Küche riecht nach Aspirin. Das ist Wahnsinn, wie diese Salicylsäure ist unangenehm. Und du bist halt benommen, wenn du es gekocht hast, aber eher benommen, als dass gleich der Schmerz, das braucht. Und es geht nicht schnell. Und was es aber macht, es bringt keinen um. Auch wenn du einen ganzen Liter davon trinkst, wirst du nicht verbluten. Anders als wenn du echt diese ganzen Substanzen nimmst. Da gibt es ja immer wieder die Geschichten. Also das heißt, die Art der Blutverdünnung, die ist nicht so, die ist nicht so gefährlich beim Weidenrindenextrakt. Dafür ist die Aspirin einfach schneller. Da ist eine Sache geändert, nämlich eine Methylgruppe dran an der Salicylsäure. Und diese kleine Methylgruppe macht diesen Rieseneffekt. Und so ist es mit allen Medikamenten. Die Medikamente nehmen eine Grundformel, eine kleine Grundformel aus der Natur und dann hängen sie Substituenten an. Und diese Geschichte macht, dass die Sachen sehr schnell wirken und sie wirken über deinen Körper hinweg. Das heißt, sie entmündigen deinen Körper. Wenn du Sodbrennen hast und du nimmst einen Protonenpumpenhemmer, dann ist eben deine eigene Produktion von Säure abgeschafft. Wenn du ein Entwässerungsmittel nimmst, dann ist deine eigene Nierenfunktion übersteuert. Wenn du ein Verdauungsdings da nimmst, so ein Lassix oder sowas, ja, dann hast du plötzlich Durchfall, ob du willst oder nicht. Das heißt, das funktioniert über deinen Körper hinweg und das reguliert nicht, sondern das macht das. Und das heißt, du wirst dann davon, und alle diese Mittel sind, wenn man sich die Formel mal anschaut, ziemlich heftig insofern, als dass es sich meistens um Alkaloide handelt. Alkaloide sind eigentlich Giftstoffe, die sehr schwer abzubauen sind von der Leber und die, das ist das Hauptthema, was einem nie einer sagt, worüber die Ärzte auch nicht nachdenken. Jede Stickstoffverbindung ist psychoaktiv und du kannst. Natürlich weiß jeder, dass man von einem Schlafmittel abhängig wird oder dass man von einem Beruhigungsmittel abhängig wird, von einem Valium oder was auch immer. Aber das gilt leider auch genauso für die Herzmittel und es gilt genauso für die Magendingsda, Schutzmittel, Omeprazol und dergleichen. Wenn du dir die Formeln anschaust, da ist immer irgendwo ein Stickstoff. Und das bedeutet, dass du davon abhängig wirst. Du wirst es nie absetzen, ist genau, was die Firmen wollten. Was natürlich ökonomisch unglaublich toll ist. Ist ein super Geschäft. Du nimmst das ein Leben lang, so oder so.
Wow. Also ist es dann auch wirklich ein körperlicher Entzug, den du dann davon hast?
Natürlich, das ist ein mentaler Entzug. Das Ding bindet im Gehirn an. Die docken alle an irgendwelchen Rezeptoren im Gehirn an. Und du kannst die nicht leicht absetzen. Versuch also, mal, ein Blutdruckmittel abzusetzen. Viel Spaß.
Also, wenn ich es nicht besser, also das hört sich an wie ein teuflischer Plan.
Ich weiß nicht, ob die Leute es gewusst haben. Früher hat man vielleicht so viel gar nicht über diese Drogen gewusst. Ich weiß es nicht. Ich möchte das nicht unterstellen. Aber sagen wir mal, der Effekt ist der. Und jetzt kommt noch was Schlimmeres hinzu. Nach 10 Jahren läuft ja so ein Patent aus. Ja. Dann muss das Medikament erneuert werden. Und was machen die? Die machen ja nicht die ganze Forschung neu oder suchen eine neue Formel. Weit gefehlt. Das Geld geht in was ganz anderes, aber in die Forschung von sowas nicht mehr. Heute wird an Genetikzeugs geforscht, nicht mehr daran. Was macht man? Ganz einfach, man nimmt ein Halogen und hängt das da an. Ein Fluoratom, ein Chloratom, zwei Chloratome und ein Fluoratom, das kann man beliebig so weitermachen. Dann werden die Mittel zwar für die Leber gar nicht mehr abbaubar, werden die noch giftiger, aber kann man wieder neu auf den Markt bringen und das Ding natürlich für doppelt so viel wieder verkloppen. Problem dabei ist, der Patient merkt es zunächst nicht, aber der Körper merkt es, weil der kann das ja nicht abbauen und es wird dann also meistens irgendwo gelagert, im Fettgewebe oder in den Zwischenzellräumen, dann zieht Wasser nach und dann wird man ein bisschen aufgebläht, aber das merkt man im Tarn der Leute, also ich sehe das, ob die sowas nehmen oder nicht. Und ja, das kriegst du also auch nicht mehr los, weil du bist ja über die Stickstoffverbindung von dem Zeug abhängig, aber es wird auch für den Körper zum Ausscheiden immer schwerer. Das heißt, die Mittel sind in den letzten 20 Jahren pro neue Patentierung immer giftiger geworden. Und ich denke, das weiß überhaupt kein Arzt, weil die meisten Mediziner lernen nicht gerne Biochemie. Die meisten hassen das und schauen sich das auch gar nicht an. Und wenn ein Repräsentant in die Praxis kommt und du sagst, ey, ich will mal die Formel sehen von den Medikamenten. Guck dich mit so Augen an. Und dann kannst du dir aber heute im Computer, einer der wenigen Vorteile von Wikipedia, das Einzige, was ich mir dort anschaue, sind chemische Formeln. Da die kein Schwein interessieren, sind die auch nicht klassifiziert oder sonst irgendwie so versteckt. Du kannst also einfach mal schauen, was geben wir denn da. Da werden wir schnell feststellen, dass die Krebsmedizin immer noch mit Senfölderivaten aus dem Ersten Weltkrieg arbeitet, mit Senfgasen. Und ganz schön, besonders jetzt das Allernetteste, diese wunderschönen Aromatasehemmer, die sie den Frauen bei Brustkrebs geben oder sonst die Hemmer, die die Männer bei Prostatakrebs bekommen, das sind Cyanid-Derivate. Und wenn man sich das anschaut, das möchte man eigentlich niemandem geben. Man würde ja auch niemandem Cyan-Kali-Kapseln geben. Aber im Prinzip ist das abgeschwächtes Cyan-Kali. Eine Blausäureglykoside, also ganz schön. Doppelblausäure zum Beispiel bei dem Letrozol. Und wenn du solche Mittel siehst, dann denkst du dir, man muss das sein. Da hatten wir doch mal in der auch mal was anderes, was wir. Also,
ja, das ist schon. Ja, es ist ja auch bei den chronischen, haben wir ja schon gesagt, es ist ja auch eine Symptombekämpfung meistens. Und irgendwelche Top-Wissenschaftler oder Forscher rühmen sich dann damit, dass sie in irgendwelchen Foundations, irgendwelche Forschungsposten bekommen und Gelder einstreichen und Drittmittel und so weiter. Ja. Drittmittel ist ja auch unter uns ein Schimpfwort ja mittlerweile, weil es ja wirklich nicht der Forschung, der freien Forschung dient, sondern der Patentierbarkeit von.
Das ist im Prinzip ist Medizin war immer ein großer Wirtschaftsfaktor, hat sich schon Paracelsus drüber aufgeregt. Und du hast selten freie Forschung wie an der ETH Zürich, da hast du dann Glück, wenn wir sind so ein eben die freie Schweiz. Die Schweiz ist prädestiniert für gute Medizin, weil dort viele Merkure leben und seit Tod, seit dem Hermes Trismegistus, also seit Ägypten, sind die Merkure zuständig für die Heilung. Der Hermesstab kommt daher. Und die können sich natürlich eigentlich nicht erlauben, gar keine freie Forschung mehr zu betreiben, weil dann wird es natürlich nie, immer nur in die Patentierbarkeit und immer nur ins Geld gehen und nie mehr in eine, ich glaube, dass wir auf einem völlig falschen Weg sind, was das angeht. Und natürlich ist die Schweiz noch einer der letzten Orte, wo Naturmedizin großgeschrieben wird. Genau aus dem Grund, weil die einfach auch nochmal, man kann doch die gesamte Forschung, die wir heute in die Chemie reinstopfen, warum nehmen wir die nicht für die Natur und schauen, was macht denn jetzt diese Pflanze? Das könnten wir doch alles. Wir kennen die Inhaltsstoffe. Was macht denn Unterschied zwischen einem isolierten Inhaltsstoff und einem und dem Zusammenwirken der 80 Inhaltsstoffe, die eine Pflanze hat? Der Unterschied zwischen einmal Inhaltsstoff in eine Kapsel gepresst, was nur ein Ding ist und was meistens auch noch ätzend ist, darum müssen wir es in Kapseln tun, damit es sich erst im Magen auflöst, und dem, der Pflanze, die wir so zu uns nehmen können, weil sie uns nämlich in ihrer Zusammensetzung nicht schadet, weil sie viel mehr mit unserem Körper harmoniert. Wir sind viel näher dran als an einem einzigen Wirkstoff. Und das ist ein Riesenproblem.
Es gibt ja auch aus der nahen Vergangenheit, gab es ja auch die Beispiele wie mit der Rockefeller-Familie, die dann aus dem Ölgeschäft kam und sich einen neuen Markt erschlossen hat, ölbasierte Medikamente zu produzieren. Und der Flexner-Report, um das mal zu erwähnen, oder zum Beispiel in den USA wurden dann alle Universitäten, die sich auch mit alternativ ist es ja eigentlich nicht, sondern es war damals ja die übliche Medizin, also mit Phytomedizin oder homöopathischer Medizin beschäftigt, die wurden nicht mehr finanziell unterstützt und nur noch Universitäten, die eben ölbasierte Forschung oder Medikamente eingesetzt haben. Und so wurde natürlich dann auch dann die Naturmedizin verdrängt und sogar verfolgt.
Schon du kannst ja Art kein Geld damit machen. Ich meine, in einer Zeit, wo Geld alles ist, und zwar der oberste Gott von allen Regierungen, dann ist es logisch, dass du mit Naturmedizin nichts reißen kannst. Es kostet zu wenig. Und was ich eben festgestellt habe, dadurch, dass die Leute eben jahrelang diese Chemie konsumieren, gewinnbringend konsumieren, werden die natürlich, kriegen die ganz viele Folgeschäden. Angenommen, du nimmst so einen Cholesterinblocker, nur um ein Beispiel zu nehmen, ein schönes Statin, dann hast du Vitamin-D-Mangel, dann hast du Gallensäurenmangel, dann hast du Hormonmangel und dann hast du Q10-Mangel und sowas alles. Wie gleichst du den aus? Indem du jetzt auf eigene Tasche Nahrungsergänzung kaufst. Und dann kaufst du dir Vitamin D und dann kaufst du dir Vitamin C und dann kaufst du dir Q10-Kapseln und so weiter. Und das, da wird wieder richtig verdient. Und was die Leute eben auch festgestellt haben, ja, also wenn wir schon zu faul sind zum Kochen, dann pressen wir uns doch jetzt Knoblauchkapseln und Safrankapseln und Brokkolikapseln. Es gibt und Ampullen mit flüssigen Artischocken, um das Cholesterin zu senken, statt uns einen Eintopf mit Artischocken zu machen, wo wir dann die Spanier machen, die mischen immer Artischocken in alle Gerichte, dann wird Fett abtransportiert. Das sind einfach super Sachen, aber dafür muss man kochen. Und das kann ja die industrielle Gesellschaft heute auch nicht, haben wir gar keine Zeit und diese halbe Stunde Mittagspause ist ein Witz, da machst du nichts. Kurzum, dann machen wir das auch über die Nahrungsergänzung. Und jetzt in letzter Zeit sind sie so weit gekommen, dass auch dort wieder die Industrie ihre Finger hat und hat gesagt, oh, das ist ein super Markt, da können wir ja wieder ganz toll was machen. Und damit das Ganze richtig was wird, dann machen wir nicht den Brokkoli-Extrakt. Oh nein, wir isolieren nur das Sulforaphan, was da drin ist. Also wieder eine Formel. Und dann sind wir wieder genau in derselben chemischen Sache. Der Körper kann mit einer Formel gar nichts anfangen, mit einem Wirkstoff, sondern er braucht diese Synergie aus den verschiedenen Inhaltsstoffen. Und das ist ein Riesenproblem. Ich habe es gesehen, die Heilpilze, das ist ja auch so ein schönes Thema. Die gibt es seit Tausenden von Jahren. Die waren in der chinesischen Medizin ganz, ganz wichtig. Die haben die Pilze getrocknet und als Pulver oder wieder rehydriert und rein ins Essen haben die für ihre Gesundheit gegessen. Was macht man heute? Sie sind schon wieder daran, diese wahnsinnig gefährlichen Inhaltsstoffe dieser Pilze einzeln zu isolieren. Die Pilze sind aber, da muss man sehr viel über wissen, wenn man mit Pilzen handelt. Und was man in jedem Fall machen muss, ist, die als Ganzes verwenden, nicht einen Inhaltsstoff. Und immer geht es darum, ein Ding zu isolieren und das dann teuer zu verkaufen. Und sei es der Bifidus-Stamm beim Joghurt. Also wir gehen einfach immer, dadurch, dass alles nur Geschäft ist, gehen wir immer weiter weg von der Natur. Und je weiter wir weggehen, gehen wir von uns selber weg. Und damit bleiben wir, wie gesagt, in diesem Gefühl, ein Auto zu sein. Natürlich ist dann auch ein altes Auto wertlos. Bumm, das kann dann auch entsorgt werden. Und darum werden wir auch Euthanasie in allen Ländern zulassen. Dann können die alle entsorgt werden. Ich meine, das hatten wir alles schon mal, das kriegen wir aber gerade wieder. Und das geht auch, wenn wir Leute mit Giftstoffen versehen, notfalls per Injektion, die das absolut nicht vertragen können. Und wenn wir einfach keine Kontraindikationen stellen, dann haben wir auch wieder Euthanasie. Und das ist so üblich heute, dass da niemand drüber nachdenkt, dass es nicht normal ist. Ich kann nicht mit Chemie ein biologisches Wesen heilen. Also ich kann das behandeln, aber nicht heilen. Und die Menschen haben vergessen, dass sie biologische Wesen, was Bios ist, die Wissenschaft vom Leben. Da kümmert sich heute kein Mensch mehr drum. Das ist so traurig.
Und genau deswegen machen wir diese Reihe, diese Serie an Folgen, um sozusagen den Leuten, die daran interessiert sind, ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen oder zumindest sich zu informieren und dann in Beratung zu gehen und sich helfen zu lassen und ursächliche Heilung zu erfahren. Das ist ja das Ziel. Was würdest du dann praktisch oder mal anders gefragt, wo geht dann idealerweise die Reise hin? Was würdest du vorschlagen?
Ich würde sagen, die Kurve, wir werden wahrscheinlich so eine Dichotomie erleben. Die einen, die sich um nichts kümmern wollen und nur funktionieren wollen, die werden auch weiter funktionelle chemische Medizin zu sich nehmen und es soll ihnen ja auch frei benassen sein, aber es wird immer eine Sehnsucht geben nach einem Kontakt zur Natur und damit auch zur eigenen Natur. Und all diesen Leuten kann ich immer nur raten, passt bloß auf, wenn ihr irgendwas kauft, dass da nicht nur das Bildchen von der Pflanze drauf ist, sondern die Pflanze wirklich als Ganzes drin ist. Und noch viel besser, geht hin und sammelt sie wieder. Lernt, was es gibt, was wo wächst. Paracelsus hat gesagt, alles, was ihr braucht, wächst um euch herum. Man kann sich also auch durchaus noch selber versorgen, wenn man aufs Land geht und schaut, was wächst wo. Oder zu kleinen Manufakturen gehen, die, also wirklich nur kleine Firmen, die noch wirklich selber alles machen, sehr viel bewusster an die Sachen rangehen. Wir können mit der Ernährung anfangen und können dann mit der Naturmedizin weitermachen. Das Wissen ist ja da, man kann es nachlesen. Die Natur ist da und ich denke mir, auch mehr auf sich selber hören, auf das Bauchgefühl, auf die Intuition. Was passt zu mir? Und wenn das wird immer eine Gruppe von Leuten geben, die diese Richtung gehen wollen und damit auch einen Weg gehen wollen, indem sie ihrer Situation bewusst sind, auch als Lebewesen. Was ist hier mein Auftrag? Was tue ich hier? Mit wem lebe ich hier zusammen? Mit was bin ich umgeben? Also mit wem lebe ich hier zusammen? Da meine ich jetzt die Pflanzen und Tiere mit. Wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Wie hängen die zusammen? Was können wir uns gegenseitig geben und nicht nur nehmen? Und da denke ich mir, das wird auch eine Entwicklung sein, wo die Leute es neu lernen müssen, was man früher vielleicht intuitiv gewusst hat. Zum Beispiel durch die Signaturenlehre, Lesen der Zeichen, Lesen im Buch der Natur, wie Paracelsus das genannt hat. Ich denke, das wird auch ein ganz wichtiger Weg sein, zumindest wenn wir in einer mental gesunden Weise weiterkommen wollen.
Das kann ich auch schon mal so sagen. Das wird auch ein großer, wichtiger Teil werden von unserer Serie. Die Signaturenlehre, Paracelsus Medizin, die Homöopathie und vieles mehr. Und aktuell hat ja auch noch mal die Medizin, hat ja noch mal jetzt einen draufgesetzt, also die konventionelle Schulmedizin mit der Anwendung von Zell-Gentherapien. Was löst das in dir aus als Biochemikerin?
Das absolute Entsetzen. Absolut. Ich habe allerdings schon im Studium gesehen, wohin die Genetik geht und gesagt, wenn ich etwas nie im Leben machen werde, ist es Genetik. Ganz einfach, weil diese Art Gott zu spielen, an das Erbgut ranzugehen und zu glauben, wir können das verbessern, was hier als Schöpfung da ist, ist für mich von der Idee her einfach Hybris. Vielleicht bin ich zu gläubig dazu, vielleicht bin ich zu konservativ dazu, aber mein Eindruck ist, dass das in eine absolute Katastrophe führt. Wir haben es gesehen, die ersten Manipulationen wurden ja an den Pflanzen gemacht, an unseren Nutzpflanzen. Das sind heute arme, total abhängige Wesen ohne Immunsystem, die mit nichts fertig werden können, die keinen Kontakt mehr zu den anderen Lebewesen haben. Pflanzen, muss man wissen, sind untereinander immer verbunden mit Hilfe der Pilze in einer Art Mykorrhiza. Das heißt, die Wurzeln haben Kontakt zu den nächsten Wurzeln über ein Pilzgeflecht. Wenn ich Chemie auf die Felder schmeiße, dann ist das Pilzgeflecht tot und die Pflanzen sind Einzelwesen, die sich nicht mehr miteinander verständigen können. Das ist Horror eigentlich schon für die Pflanzen oder Pflanzen in Gewächshäusern, die keinen Kontakt mehr zur Erde haben oder keine Sonne mehr kriegen, kein Tag und Nacht Photosynthese betreiben müssen, daher keinen sekundären Pflanzenstoffwechsel mehr betreiben. Das heißt, die haben überhaupt keine Zeit und keine Kraft, Vitamine zu bilden. Die machen nur Wasser und Zucker. Und auf das kriegen dann wieder unsere Nutztiere zu essen. Und wir essen dann wieder die armen, gestressten, gequälten Nutztiere. Das heißt, das ist eine Kette von Unglück. Und die Genetik ist genau das, was sie macht, eine Kette von Unglück. Das hat mit den Pflanzen angefangen, dann haben sie angefangen, das arme Dolly-Schaf, Klonschaf Dolly, jeder, das ist das ärmste aller Wesen, das ist ein Mangelwesen, das im Prinzip nichts mehr kann und in jedem Fall hier in Spanien über die Felder schon gar nicht mehr laufen könnte. Dann haben wir solche Tiere überall und die sollen wir dann essen. Da kriegt man ja schon Zustände, hat man gar keine Lust, so ein Fleisch zu essen. Ja, und dann geht es zum nächsten. Jetzt machen wir das mit den Menschen. Und die Technik ist inzwischen so verfeinert und die Menschen glauben, wenn alles möglich ist, dann kann ich es auch machen. Und die ethischen oder moralischen Bedenken hat offenbar keiner mehr, weil wenn das Geld das Wichtigste ist, dann habe ich keine Moral. Oder wenn ich überhaupt keinen Glauben habe, wie jetzt in Ländern wie China, dann ist das auch egal. Das heißt, es ist egal. Da sind Millionen von Menschen, die können auch ruhig, kann man mit denen rumexperimentieren. Und genau das passiert gerade. Im Moment werden Menschenexperimente im großen Stil verordnet von oben. Die Menschen machen es mit, weil sie sich das nicht bewusst sind. Aber ich sehe, dass da unglaublich viel bei kaputt geht. Und wir wissen nicht, was wir nachher, ob wir vielleicht nicht nachher davon abhängig sind, dass wir gegen alles und jedes Medikamente nehmen müssen und geimpft und gespritzt werden müssen, weil wir keinen einfachen Herpes nicht mehr überleben können, weil wir wahrscheinlich die einfachste Grippe nicht mehr überleben können. Wir werden einfach zu diesen Mutanten, die nachher im Sauerstoff leben müssen und draußen in der Natur nichts mehr anfangen können, weil wir dort sofort beim kleinsten Windhauch umkippen. Das.
Das hört sich nach einem richtig heftig guten Geschäftsmodell für ein paar wenige an,
Ja,
was du da gerade
aber
beschrieben.
das Problem ist eben, ich sehe da eine Kette von Entfernung von uns selbst, von einer Unglückskette. Es kann auch sein, wir wissen nicht, wie weit darunter nicht auch die Fertilität leidet unter all diesen modernen Mitteln. Und ich denke mir, die ist sehr, der Effekt ist ziemlich böse. Und das ist natürlich schön, wenn sich Leute denken, okay, dann wird dann mal die Erde von dieser Plage Mensch ein bisschen befreit und die Bevölkerung reduziert. Das ist, als wenn man sich so überlegt, ja vielleicht ganz vernünftig, aber für den Einzelnen oder für die, die es betrifft, finde ich das sehr grausam. Muss ich ehrlich
Ja,
sagen.
also man, es ist wirklich wahrscheinlich dann so, dass sich das in zwei Ströme aufteilen wird. Die große Masse wird das tun, was ihnen anbefohlen
Ja.
wird oder empfohlen wird. Natürlich ist ja alles freie Wahl.
Ja.
Und noch eine kleine Handvoll wird wahrscheinlich dann wieder back to the roots, beziehungsweise auch wieder neue Entdeckungen machen in Zusammenarbeit mit der Natur. Und dafür machen wir ja auch die Serie, dass wir wieder mehr erfahren, was wir schon mal an Wissen
Ja,
hatten und
genau. Also ich denke mir, das wird der Weg sein, weil wir wissen ja nicht, ob diese, wie gesagt, wir können keine Voraussagen treffen für die Zukunft, aber ich denke mir, dass ein Großteil der Menschheit einfach mit dem Leben, so wie es im Moment läuft, nicht zufrieden ist. Weil das Hauptproblem, was ich eben sehe, ist überhaupt nicht auf dieser mechanischen, also jetzt auf der rein körperlichen Ebene. Das ist schon schlimm genug, was da mit uns passiert, mit den Abhängigkeiten und mit den ganzen Dauerschäden, sondern was ich sehe, ist einfach diese, dieses Dasein, in dem man glaubt, man müsse funktionieren, man sei eine, man hätte so und so viele Jahre, in der man produktiv ist, in der funktioniert man wie ein neu gekauftes Auto und irgendwann muss man da mal entsorgt werden, weil man nicht mehr funktioniert. Es ist also eine spirituelle Verarmung. Es ist eine geistige Verarmung, die passiert, in der dann Dummheit prämiert wird. Und das ist sicher nicht der kulturelle Höhepunkt, den wir gerade erleben. Und ich denke mir, wenn man Kultur retten will, dann ist das wie mit Rettet die Bücher. Also dann muss auch freies Denken gerettet werden. Und freies Denken heißt auch freie Wahl. Freie Wahl dessen, was wähle ich, was kommt in meinen Körper rein, was nehme ich zu mir. Und wie gehe ich mit meiner Natur um, mit meiner eigenen und mit der Natur um mich herum um? Und da hängt eben alles davon ab, wie es weitergeht mit uns, unserer Kultur.
Wie ist denn deine Einschätzung bezüglich des Ausblickes auf die freie Medizin, auf die freie Medizinforschung? Wie ist dein Eindruck?
Führt im Moment ein Schattendasein, aber es kann sein, dass es mal sehr gefragt wird. Wenn sie merken, dass sie gar nicht mehr weiterkommen auf der anderen Seite oder wenn die Leute merken, oh Gott, ich werde ja nie wieder gesund oder jeder Dritte hat Krebs und verreckt aufgrund der modernen Methoden oder wir kriegen keine Kinder mehr. Das ist spätestens der Moment, wo das Umdenken kommen wird. Das kann vielleicht noch 10 Jahre dauern, vielleicht, aber mehr auch nicht. Weil dann wird es spätestens auffallen, dass wir in einer Sackgasse sind und dass man das korrigieren müsste in eine andere Richtung. Ich denke, das sind immer Wellen. Jetzt haben wir gerade diese mechanistische Welle und irgendwann kommt wieder die, wo wir merken, dass wir auch noch eine Seele haben und in dem Moment wird sich, vielleicht erleben wir es nicht mehr, aber ich glaube doch. Also zumindest jetzt unsere Kinder. Das denke ich doch.
Das heißt also, wenn jemand an der modernen Naturheilkunde interessiert ist, kann er sich natürlich auch an dich wenden. Und ich finde, wir werden das ja auch alles einblenden und dann stehst du auch gerne als Beraterin zur Verfügung. Gibt es noch so zum Ende hin noch den einen oder anderen Punkt, den du noch erwähnen möchtest?
Ja, das ist jetzt schwierig. Also ich würde wirklich abschließen mit dem Satz von Paracelsus. Schaut ins Licht der Natur, nicht nur in die Bücher und schon gar nicht in die Medien, sondern glaubt das, was ihr seht und fühlt und vor allem auch, was aus einem selber kommt. Ich denke, was Paracelsus sagte, ist, der Körper selber ist der größte Alchemist oder der weiß eigentlich selber, was für einen gut ist. Und wenn man darauf hört, dann wird man sehr viel weiterkommen, als wenn man das macht, was einem gesagt wird. Ich denke, man muss sehr kritisch allem, was über Medien kommt, man muss viel kritischer sein, als man früher war, nach dem Motto, die haben das doch im Fernsehen gesagt, dann muss das doch stimmen. Nee, Leute, das war schon in den 70ern nicht korrekt, aber jetzt ist es noch weniger korrekt. Also das, besser nicht. Besser Augen auf und gucken, was erlebe ich mit Menschen meiner Umgebung, was erlebe ich mit den Tieren, wie verhalten die sich, wie verhalten sich die Bäume, wie verhält sich das Leben um mich herum. Das ist das, was ich sehen kann. Damit lebe ich im Jetzt und im Bezug zu allen anderen und nicht in einer Kunstwelt. Das ist vielleicht das Wichtigste, was jetzt dran ist.
Ich kann den Zusehern nur sagen, freut euch auf die kommenden Teile. Es wird spektakulär. Und Michaela, schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns, für die Zuseher, auch vieles Wissen mit uns zu teilen. Und hoffentlich durch dieses Projekt bleibt dann auch einiges für die Nachwelt erhalten in digitaler Form.
Ja, das hoffe ich auch.
Okay, danke schön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.